Ja, wer die Bibel dabei hat, kann sie gerne mit aufschlagen. Beginnt dann gleich mit dem ersten Vers, möchte aber vorab noch einen Gedanken vorausschicken und wollte euch einfach fragen, was ist denn Gottes größtes Werk? Also heute ist es nicht so schön draußen, sonst bei schönem Wetter können wir in die Berge schauen oder wenn ihr dann vielleicht mal zum Chiemsee fahrt oder einfach ja, was unternehmt draußen, dann seht ihr, wie schön die Schöpfung Gottes ist. Zumindest das, was heute noch über ist. Ja? Das können wir sehen und wir sehen, wie mächtig, wie gewaltig Gott gewirkt hat in seiner Schöpfung. Aber was uns manchmal nicht so leicht fällt, wo ich euch aber fragen möchte, wenn wir über Gott und das denken, was er getan hat, um uns zu erlösen, um uns zu retten, was scheint euch da denn größer und gewaltiger? Also hier auf der einen Seite die Schöpfung Gottes, die wir sehen können, und auf der anderen Seite seine Rettung, seine Erlösung, die wir oft so schwer manchmal verstehen. Ich beginne mit dem ersten Johannesbrief und lese dort Kapitel 2, die ersten beiden Verse. Da schreibt uns Johannes: Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Ich glaube, in der Gemeindebibel heißt es, für die Sünden der ganzen Welt. Etwas Zweites, was wir von der Errettung Gottes lesen und wo wir lernen können, steht im Kolosserbrief, im Kapitel 1. Da schreibt der Apostel Paulus im Kapitel 1 ab Vers 19, denn es gefiel Gott, in ihm, damit ist Jesus Christus gemeint, alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Und euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er aber jetzt versöhnt, in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Jetzt haben wir gelesen, worauf Gott ankommt, was er seinen Kindern schreibt. Und ich glaube, es ist klar, Gott schreibt natürlich auch in seinem Wort, in der Bibel, etwas über die Schöpfung. Aber für uns Kinder Gottes sollte es, glaube ich, schon klar sein, was ihm noch mehr gekostet hat als die Schöpfung. In der Schöpfung, da war es so, da konnte Gott sprechen und es war da, es stand da. Er sagte, es sei Licht und es war Licht. Um uns zu retten, schickte er seinen Sohn. Und sein Sohn musste sich selbst opfern, wie es hier so schön heißt. Die zwei Dinge, über die ich heute mit euch nachdenken will, könnte man in zwei Begriffen zusammenfassen. Das eine nennt hier der Johannes Sühnopfer oder Sühnung und das zweite ist das Thema Versöhnung. Sühnung, da geht es um unsere Sünden, Versöhnung, da geht es darum, dass Feinde wieder zusammenkommen, dass Feinde Frieden schließen. Und ich fand es heute sehr schön, dass in den Berichten auch gesagt wurde, ja, ihr musstet euch oder du musstest dich bis zum dritten Buch Mose vorarbeiten und da ist es gar nicht so leicht mit diesen reinen und unreinen Dingen oder Tieren oder was es dann auch immer ist. Wir wollen heute trotzdem im dritten Buch Mose einige Verse lesen. Also es war nicht abgesprochen, ja, der Bruder weiß das. Aber ja, wovon wird denn im Wort Gottes gesprochen? Ich habe schon gesagt, im ersten Buch Mose, da finden wir Gottes Schöpfung. Dort wird uns auch mitgeteilt, wie die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde dann auch der Tod. Im zweiten Buch, ja, fachmäßig heißt es ja dann wohl Exodus, also das erste Buch ist die Genesis, zweites Buch Exodus, da wird uns berichtet, wie Gott sich ein Volk für seinen Namen auserwählt hat, das Volk Israel, und es aus der Knechtschaft befreit hat, aus Ägypten heraus, damit es ihm dient. Wenn es aber hier aufhören würde in der Geschichte, dann könnte man immer fragen, wie stellt sich eigentlich Gott einen Gottesdienst vor? Er hat was begonnen, aber wie soll es weitergehen? Oder wie soll es aufhören? Deswegen hört es auch nicht beim zweiten Buch Mose auf, sondern es gibt noch weitere Bücher. Und im dritten Buch Mose geht es eigentlich um das große Thema, wie will Gott Gottesdienst oder wie denkt Gott über sich und sein Volk? Mag vielleicht auch ein Grund sein, warum wir manchmal Schwierigkeiten mit dem Buch haben. Vielleicht die Begriffe oder was auch immer, aber es geht in diesem Buch wirklich um das Thema Heiligung und Erlösung. Oder es geht um die Grundlagen, die wir brauchen, um mit Gott Gemeinschaft haben zu können. Also wozu als Voraussetzung eben Sühnung und Reinigung gehören. Im Kalender dieses Volkes gab es verschiedene Feste, verschiedene Feiern, aber drei waren ganz besonders wichtig und ein Fest ragt besonders hervor. Dieses Fest nannte sich der große Versöhnungstag oder Yom Kippur und alles Männliche aus dem Volk Israel, es musste vor dem Angesicht des Herrn erscheinen. Da sehen wir mal, Gottesdienst ist nicht immer nur eine freiwillige Sache. Ja. Wir denken oft so, es ist vieles freiwillig und es stimmt auch, vieles ist freiwillig. Aber hier musste jedes Männliche vor Gott erscheinen. Und es heißt dann auch, jeder Israelit musste seine Seele kasteien. Das heißt also, sich vor Gott in Buße und Selbstgericht niederbeugen. Es durfte auch keinerlei Arbeit an diesem Tag getan werden. Denn Gott wollte eben sein Volk reinigen von allen Sünden. Er sagt, von allen euren Sünden werdet ihr rein sein. Es war sogar so, wer seine Seele dann nicht kasteien wollte oder ja, anderes Ansinnen hatte, sollte ausgerottet werden aus seinen Völkern. Warum war Gott so ernst oder so streng? Was wollte Gott damit sagen? Ich glaube, Gott wollte eines zeigen, nämlich, dass die Grundlagen seiner Beziehung zu seinem Volk erneuert werden mussten. Jedes Jahr neu, jedes Jahr standen wieder die Israeliten da und konnten sehen, was Gott für sie tat, damit die Gemeinschaft aufrechterhalten werden konnte. Wir wissen, heute ist das anders, es ist nicht mehr so. Das Gesetz konnte nichts zur Vollendung bringen, deswegen musste es immer und immer wiederholt werden. Und was wichtig ist, dieser Tag war auch ein Tag, wo nicht der Mensch handeln sollte, sondern Gott. Erlösung ist erstmal Gottes Werk. Erlösung ist nicht etwas, wo der Mensch handeln soll. Schlag doch bitte mit mir auf, 3. Mose, Kapitel 16. Ich lese ab Vers 5. Da heißt es, und jetzt geht es um diesen besonderen Tag, um diesen Yom Kippur, dann soll er, damit ist Aaron gemeint, von der Gemeinde der Kinder Israel zwei Ziegenböcke nehmen als Sündopfer und einen Witter als Brandopfer. Und Aaron soll den Jungstier als Sündopfer für sich selbst herzubringen und Sühnung erwirken für sich und sein Haus. Danach soll er die beiden Böcke nehmen und sie vor den Herrn stellen an den Eingang der Stiftshütte. Und Aaron soll Lose werfen über die beiden Böcke, ein Los für den Herrn und ein Los für die Verwendung als Sündenbock. Und Aaron soll den Bock herzubringen, auf den das Los für den Herrn fiel, und ihn als Sündopfer opfern. Aber den Bock, auf den das Los für die Verwendung als Sündenbock fiel, soll er lebendig vor den Herrn stellen, um über ihm die Sühnung zu erwirken und ihn als Sündenbock in die Wüste fortzuschicken. Das Wort Sündenbock, denke ich, ist auch ein Begriff, oder Opferlamm, Sündenbock, das ist auch im Sprachgebrauch nicht ganz ungewöhnlich. Wir sollten es kennen. Und jetzt möchte ich euch mal ganz kurz bitten, hinten die Technik, könnt ihr mal einblenden, dass wir uns etwas vorstellen können, worum es hier geht. Wir hatten im Alten Bund Priester, eine Priesterschaft, die dazu bestimmt war, Gottesdienst zu verrichten. Einer, der ganz besonders herausgewählt worden ist, war der Hohepriester. Und selbst von dem wird gesagt, selbst der, den Gott ja bestellt hat, diesen Dienst zu tun, selbst der musste opfern für sich und die Sünden, die begangen wurden. Das lesen wir in Vers 5. Wenn wir ein Bild weitergehen, sehen wir auch, was der Dienstort dieses Hohenpriesters war. Es war diese Stiftshütte, in manchen Übersetzungen heißt es Zelt der Zusammenkunft, also dieses Zelt, wo die Priesterschaft Gott ihre Opfer bringen mussten. Und dieses Zelt war eigentlich fast immer unbenutzt, das Innere meine ich jetzt. Nur an diesem einen Tag durfte der Priester, der hohe Priester, ins Allerheiligste gehen. Wobei man auch sagen könnte, er musste, um nämlich Sünde zu sühnen. Es ist nämlich so, wenn wir über Sünde jetzt reden, denken wir häufig an die bösen Taten, an das, was Böses getan wurde. Wenn wir von Schuld oder Vergebung dann reden, denken wir sehr schnell, vielleicht auch oberflächlich, dass das Wichtigste ist, dass unsere Schulden vergeben wurden, dass unsere Sünden gesühnt wurden, wenn ich es jetzt mal mit dem Begriff aus dem Alten Testament nochmal beschreiben soll. Ich glaube aber, wir werden jetzt bald sehen, dass Gott etwas anders denkt, dass er woanders ansetzt. Er setzt an, wenn es um Sünde geht, bei seiner Sicht, bei der Erfüllung der gerechten und heiligen Forderungen von Gottes Sicht aus. Wir müssen an seine Ehre und Verherrlichung denken. Denn Sühnung bedeutet, dass Gott wiederhergestellt wird in seiner Ehre, in seiner Würde, denn das hat Sünde zerstört. Was war es denn bei Adam, dass er gesündigt hat? War es allein die Tat? War es der Unglaube? Ja, es war die Haltung. Du kannst Gott eigentlich nicht ganz trauen. In Wirklichkeit hält er mir was vor. Er will mir nicht alles geben. Wir denken, das ist was Kleines, aber es kann nicht sein. Ein Gott, der ganz anders ist, dem man 100% vertrauen kann, und der dieses Misstrauen quasi erfahren muss, wenn ich es so menschlich formulieren darf. Für den ist es wichtig, dass auch ganz klar wird, wie er wirklich ist. Dass er nämlich Liebe ist, dass er heilig ist, dass er Gnade gerne gibt. Das alles ist durch die Sünde verdunkelt worden. Und so ist es notwendig, dass hier Sühnung getan wird. Gehen wir mal weiter, welche Tiere es waren. Vielleicht das nächste Bild. Also für Aaron war ein Stier nötig. Und ich glaube, ihr seid mit mir überzeugt, das ist ein kostbares, teures Tier. Aber nicht nur ein Stier, wie sie heißt, für die Sünden von Aaron, sondern im nächsten Bild sehen wir eigentlich das charakteristische Tier für diesen Tag. Es ist die Ziege oder der Ziegenbock. Denn die Ziege, dieser Bock, er war in zweifacher Weise für das ganze Volk. Ihr habt es ja gelesen, es gab zwei Böcke. Es gibt zwei Seiten für das Evangelium. Also wenn wir immer von Sündenbock reden, müssen wir eigentlich sagen, stimmt nicht ganz. Es gibt im Wort Gottes zwei davon. Und wenn wir das auf das letzte Tier schauen, das hier aber nicht speziell erwähnt wird, das ist nochmal die Ziege, ich dachte noch eins weiter, das wäre dann das Lamm Gottes oder hier das Schaf. Das kennen wir aus dem Neuen Testament, wo von dem Herrn Jesus als dem Lamm Gottes gesprochen wird. Und wo es wirklich auch um diese Ehre und Verherrlichung Gottes geht, dass das wiederhergestellt wird. Aber wo ich mich jetzt beschäftigen möchte, ist eben dieser Ziegenbock. Und das sagt Gott ganz am Anfang vom Kapitel 16, im Vers 2. Der Herr sprach zu Mose, sage deinem Bruder Aaron, dass er nicht zu aller Zeit in das Heiligtum hineingehen soll, hinter den Vorhang, vor den Sühnedeckel, der auf der Lade ist, damit er nicht stirbt. Er war der hohe Priester von Gott auserwählt, diesen Dienst zu tun und konnte doch nicht jederzeit in das Allerheiligste gehen, sprich in die Gegenwart Gottes. Das konnte kein Mensch. Das ist doch einerseits traurig, aber andererseits, kennst du einen Menschen, der sagen kann oder sagen konnte, ich kann jederzeit in die Gegenwart Gottes kommen? Wir wissen, einer kam und das war der Herr Jesus. Und ihr könnt es wieder ausblenden, ja, danke. Er konnte von dieser Erde weg direkt zum Vater gehen. Er hat es gekonnt. An ihm war keine Sünde. Keiner seiner Feinde konnte ihm irgendwas vorhalten. Und nur er war wirklich der perfekte, der vollkommene Priester, der für uns das tun konnte. Aber damals, so lernen wir, musste Aaron eben ein Opfer bringen. Ja, einmal für sich, aber das lasse ich jetzt weg, das war bei dem Herrn Jesus nicht so. Der Herr musste nie für sich selbst opfern, er war ohne Sünde. Aber wir lesen auch, dass der Herr Jesus, als er gestorben ist, dass es geschah, dass der Vorhang in zwei riss und dass jetzt quasi eine Einheit zwischen dem ersten Teil dieses Zeltes und dem zweiten ist. Dass der Priester jetzt, wenn er hineingeht, in der Gegenwart Gottes steht. Ich möchte also jetzt über den ersten Bock, wie es hier heißt, das Los für den Herrn sprechen. Der erste Bock, dieser Witter, oder dieser Ziegenbock, er musste geopfert werden, er musste geschlachtet werden, im Gegensatz zum zweiten. Warum? Die Bibel sagt, weil sein Blut muss genommen werden und vor die Bundeslade bzw. auf den Deckel der Bundeslade gesprengt werden. Das ist passiert. Der Herr Jesus ist gestorben, er hat mit seinem Blut bezahlt. Das, was damals in Bildern war, was Gott bildhaft dem Volk dargestellt hat, ist in dem Herrn Jesus Wirklichkeit geworden. Die Bibel heißt mir so schön, sein Blut redet. Also Gott schaut auf den Herrn Jesus und das, was er getan hat, und er kann sagen, ich bin vollkommen zufrieden damit. Da finde ich keinen Makel, ganz im Gegenteil. Das ehrt mich. Ein Mensch, der klar gemacht hat, wie ich bin, der in seinem Handeln, in seinen Worten, in seinem Denken gezeigt hat, wie ich mir einen Menschen vorstelle. War es nicht auch bei der Taufe schon mal zu hören, dass der Vater sprach, dass dieser sein geliebter Sohn ist, an dem er Wohlgefallen gefunden hat? Was bedeutet es auch noch zusätzlich für uns? Wenn du heute evangelisierst, wenn du einem Menschen sagst, du kannst zu Jesus kommen, was ist denn der Grund? Ja, weil einer dafür bezahlt hat. Die Grundlage, dass wir heute hinausgehen können zu den Menschen und sagen, komm zu Jesus, bekehr dich, glaube an ihn, die hat er damals gelegt, im Bilde eben, er hat sein Blut hingegeben, er hat bezahlt. Nur deswegen kann Gott jetzt den Menschen gnädig sein. Das ist die Grundlage, warum Gott jeden einladen kann und sagen, komm zum großen Abendmahl. Ich will dich retten. Das sagt der erste Bock. Sünden werden da als Tatsünden so gar nicht erwähnt, sondern es geht darum, wie können wir zu Gott kommen. Und nebenbei, das gilt für jeden Menschen, sei es, dass es jemand ist, der gläubig ist, oder sei es, dass es jemand ist, der noch nicht gläubig ist. Der Zugang zum Heiligtum wurde frei, dadurch, dass Blut geopfert wurde. Und wie gesagt, der Zugang wurde frei. Das bezieht sich nicht nur auf ein bestimmtes Volk oder auf bestimmte Menschen, wie es manchmal gesagt wurde. Oder wie wir manchmal denken, wir müssen erst besser werden. Der Zugang ist offen. Das hat er bewirkt. Unser Hoherpriester, der Herr Jesus. Ich weiß, es gibt andere, die früher mal behauptet haben, es können nur bestimmte Menschen errettet werden. Aber das stimmt nicht. Du brauchst dir nichts einreden lassen. Gott sagt in seinem Wort ganz klar, jeder kann kommen. Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Oder wie es hier heißt, er ist eine Sühnung für die ganze Welt. Alle sind eingeladen und keiner ausgenommen. Das Zweite oder das andere ist, wie geht Gott um mit meinen sündigen Taten? Was hat Gott da für ein Mittel gefunden? Wunderbar, wenn der Vorhang offen ist oder wenn ich kommen kann, da freue ich mich. Da bin ich Gott dankbar. Aber was ist denn mit meinen Taten? Gibt es da auch eine Lösung? Was hat Gott sich da gedacht? Verkündige gern das Evangelium, sagst du. Und ich sehe jetzt schon ein, dass es notwendig ist, dass Gott geehrt werden musste, dass jemand leiden musste und wiedererstatten, was bei Gott kaputt gemacht worden ist an Ehre durch die Sünde. Aber was ist mit meinen einzelnen Sünden? Da komme ich zu dem zweiten Bock. Der heißt, ja, Sündenbock, los für Azazel oder der für die Sündenvergebung. Ich lese jetzt mal ab Vers 21 bis 22 im gleichen Kapitel. Da steht, und Aaron soll seine beiden Hände auf den Kopf des lebendigen Bockes stützen und über ihm alle Schuld der Kinder Israels und alle ihre Übertretungen in allen ihren Sünden bekennen. Und er soll sie dem Bock auf den Kopf legen und ihn durch einen Mann, der bereitsteht, in die Wüste fortschicken. Und der Bock soll alle ihre Schuld, die auf ihm liegt, in ein abgeschiedenes Land tragen, und er schicke den Bock in die Wüste. Das ist eine schöne bildliche Darstellung von dem, was passiert ist, als der Herr Jesus für uns die Sündenvergebung erwirkt hat. Wir haben ja vorher im Lied auch wunderschön gesungen, dass er unsere Sünden in die tiefsten Tiefen des Meeres geworfen hat. Auch eine schöne Beschreibung, wie die Sünden wegkommen von dem Angesicht Gottes, aus den Augen Gottes verschwinden, indem sie fortgetragen oder fortgeschaffen werden. Genauso finden wir es hier. Der Priester, er ging her, der hohe Priester, nahm sich den zweiten Bock und der wurde nicht geschlachtet, ja, der blieb lebendig, bekannte auf dem Bock die Sünden des Volkes und dann musste dieser Bock fortgeschaffen werden in die Wüste, da wo ihn keiner mehr gefunden hat. Ja, was will uns Gott damit sagen? Wir singen in einem Lied, glaube ich, so schön, alle meine Sünden hat sein Blut hinweggetan. Hier ist so, der Bock hat diese Sünden weggetragen vor dem Angesicht Gottes. Sie sind nicht mehr da. Gott gedenkt ihrer nicht. Gott hat sie vergessen. Niemand kann sie also mehr sehen. So geht Gott mit unseren Tatsünden um. Aber du hast schon genau gelesen, für wen tat der hohe Priester das? Bei mir steht, für die Sünden oder Übertretungen der Kinder Israel, also des Volkes Gottes. Das, was der Micha, der Prophet, so schön beschreibt, er wird sich über uns erbarmen, unsere Missetaten bezwingen, ja, und jetzt spricht er so zu Gott, du wirst alle ihre Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. So ist es im Bild damals passiert und in Wirklichkeit am Kreuz. Gott hat die Sünden in die tiefsten Tiefen des Meeres versenkt. Die sind weg, da kommt keiner mehr ran. Ich glaube, heutzutage in der Informationstechnik ist vielleicht anders, da sagt man, man kann manches löschen und wieder hervorkramen, aber wir können sicher sein, das kann man nicht mehr hervorkramen. Gott hat das weggeschafft. Und welches Glück ist das für uns? Wie dürfen wir uns eigentlich freuen? Wir müssen springen wie die Mastkälber, wenn wir das wirklich komplett erkennen beim Herrn. Aber was entscheidend ist, der Priester tat es eben für das Volk, für die Kinder Israel. Das heißt, sprechen wir jetzt mit jemand, der noch nicht gläubig ist, können wir ihm sagen, schau her, durch den ersten Bock, das werden wir ihm nicht sagen, aber wir können sagen, schau her, der Weg zu Gott ist frei. Es gibt keine Ausnahme. Jeder kann kommen. Und nebenbei gesagt ist es sogar so, dass Gott selbst ja ein Kommando gibt. Als der Herr Jesus hier auf Erden war, wir haben es im Markus ganz am Anfang, was sagt er da? Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Ich glaube, selbst im Deutschen ist es klar, dass das ein Befehl ist. Also wenn einer sagt, ich kann nicht glauben, ich will das schon ernst nehmen, aber vom Grundsatz her sagt Gott, tue Buße und glaube. Also es ist keinem freigestellt zu sagen, ich entscheide mich für den Atheismus. Gott stellt es nicht frei. Gott sagt, bekehr dich, kehr um. Oder fordert es ja auch. Entscheidend ist, wir können sagen, du kannst kommen. Es gibt nichts, was dich von Gott trennen kann, wenn du möchtest. Was wir noch nicht sagen können, was ist mit seinen Sünden? Von den Gläubigen können wir es sagen, das sagt Johannes auch. Er ist das Sühnopfer für unsere Sünden. Ich kann von jedem Bruder und jeder Schwester sagen, Gott hat dir deine Sünden vergeben. Ich muss ein Fragezeichen hinter dem setzen, der noch nicht an den Herrn glaubt. Das wird manchmal leider durcheinander gebracht. Ich kann ihm sagen, wenn du zu dem Herrn Jesus kommst, dann sind alle deine Sünden hinweggetan. Aber bevor er den Schritt getan hat, kann ich ihm das so nicht zusagen. Das stützt Gottes Wort nicht. Gott verheißt dem Glaubenden Sündenvergebung, nicht pauschal jedem. Deswegen ist es auch so wichtig, dass dass die Menschen zum Glauben kommen. Weil Johannes selbst beschreibt es in seinem Evangelium sehr schön, dass nämlich der, der nicht glaubt, dass über dem der Zorn Gottes bleibt. Also, wenn ihr das nächste Mal die Bibel lest und darüber nachdenkt, es ist wirklich etwas Großes, was Gott uns in seinem Wort bereitet, dann denkt an die zwei Böcke. Gott selbst hat sie verwendet, um uns diese zwei Dinge auch klarzumachen. Weil wir es manchmal, und ich vielleicht auch nicht immer so genau unterscheide, deswegen gibt uns Gott so wunderbare Beispiele in seinem Wort im Alten Testament. Vielleicht ist dann manchmal auch ein bisschen leichter, dieses dritte Buch Mose auch zu lesen. Denkt an die beiden Böcke. Der eine, der uns den Zugang zu Gott ermöglicht hat und der auch dafür gesorgt hat, dass Gott wiederhergestellt wurde in seine Ehre. Und der zweite, dass unsere Sünden bei Gott nicht mehr vorhanden sind. Ich gehe jetzt natürlich nicht auf die Frage ein, wie kann es denn sein, dass Gott, mein Vater, mich aber wegen meiner Taten erziehen kann. Das ist ein neues Thema, das wird hier natürlich nicht behandelt. Das stimmt auch, aber gehört jetzt nicht zu der Thematik der Predigt. Dann möchte ich noch etwas sagen über Versöhnung. Ich habe schon gesagt, Sünde muss gesühnt werden. So ist jedenfalls Gottes Gedanke. Da können wir dazu sagen, was wir wollen. Es ist so. Sünde muss aus Gottes Sicht gesühnt werden. Aber es gibt noch etwas anderes, was die Sünde bewirkt hat. Sie hat Feindschaft bewirkt zwischen Gott und Mensch. Und zwar in der Weise, nicht dass Gott der Feind des Menschen geworden ist. Ganz und gar nicht. Das wäre ein vollkommen falscher Gedanke. Sondern es ist umgekehrt. Wir Menschen sind Feinde Gottes geworden und früher auch gewesen, wenn wir nicht gläubig geworden sind. Das ist der Punkt. Es heißt ja hier in Kolosser, ich habe es gelesen, er hat Frieden gemacht durch das Blut seines Kreuzes. Es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle der Gottheit, in Christus zu wohnen und alles oder alle Dinge mit sich zu versöhnen. Und dann heißt es sogar noch, euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart. Da steht es schwarz auf weiß, wir waren Feinde, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod. Wir waren Feinde Gottes. Und mussten deswegen versöhnt werden. Wir waren solche Rebellen, Aufständische, wollten von Gott nichts wissen, haben uns nicht darum gekümmert, dass er befohlen hat, tu Buße und glaub an das Evangelium. Ich glaube, das kann jeder bestätigen, der den Herrn Jesus als Herrn und Heiland aufgenommen hat. Deswegen mussten wir mit ihm versöhnt werden. Und auch dieses geschah, durch sein Opfer, durch seinen Opfertod. Auch hier heißt es nicht, alle Menschen sind bereits versöhnt. Schaut immer so schön aus in der Bibel, aber dann schlag bitte noch ein Kapitel auf, das ist im 2. Korinther 5, Vers 18 bis 20. Da heißt es ganz deutlich, alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Nämlich, dass Gott in Christus war, die Welt mit sich selbst versöhnend, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnend, hat er in uns das Wort der Versöhnung niedergelegt. So sind wir nun Gesandte für Christus, als ob Gott durch uns ermahnte, wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Vielleicht steht es in ganz kleiner Abänderung jetzt auch in der Schlachter. Ich habe jetzt mal die Elberfelder zur Rate gezogen. Und Das aus einem bestimmten Grund. Vers 18 ist klar. Gott war es, der uns mit sich selbst versöhnt hat. Wir waren Feinde Gottes, aber er hat eingegriffen. Und ganz konkret hier bei dem, der diesen Text geschrieben hat, bei Paulus war es so, er sagt, er hat uns den Dienst der Versöhnung gegeben. Und in Vers 19 wird es beschrieben, was für ein Dienst ist das, den Gott uns jetzt gegeben hat. Gott war in Christus und jetzt, glaube ich, heißt es in der Schlachter, er hat die Welt mit sich selbst versöhnt. Auf der einen Seite wäre ich dankbar, aber ich glaube, so steht es nicht da. Meine Elberfelder sagt mir, es ist nicht ganz so, sondern es ist der Unterschied, den ihr im Deutschen auch habt, zwischen einem Mittelwort, einem Partizip und dieser Zeit perfekt. Also Kind, Partizip und perfekt, den Unterschied haben manche vielleicht schon mal in der Schule lernen müssen, vielleicht schon längst wieder vergessen, aber es ist ein Unterschied, tut mir leid. Perfekt heißt doch, es ist geschehen. Wie in Vers 18, Gott hat uns mit sich selbst versöhnt, das ist passiert. Das Gegenstück oder ein anderes Ding ist, wenn es ein Partizip ist. Ich mache ein Beispiel. Ich bin gekommen und habe dir geholfen. Ich habe dir geholfen, das heißt, du hast also Hilfe erfahren. Das ist perfekt, da ist was geschehen. Wenn ich sage, ich bin gekommen, um dir zu helfen, oder damit ich dir helfe, da kann es ja immer noch so sein, es ist noch gar nicht fertig. Ich möchte vielleicht erst anfangen, ja? Im Deutschen ist es schwer wiederzugeben, so eine Zeitform, was scheinbar im Griechischen häufiger gebraucht wird, aber hier steht kein Perfekt in Vers 19. Es heißt wirklich, die Welt mit sich versöhnend, wenn man es jetzt nicht sauber übersetzt. Du könntest jetzt überlegen, wo soll das Partizip dann eigentlich genau heißen? Wie sollte es übersetzt werden? Aber es ist vielleicht gar nicht so schwer. Der Kontext gibt meistens doch die beste Antwort. Klar ist, Gott hat seine Kinder mit sich versöhnt. Und Vers 20 sagt ganz klar, was Sache ist. Wir sind Gesandte für Christus. Gott ermahnt durch uns. Wir bitten an Christi statt. Und was sagen wir oder dürfen wir sagen? Lasst euch versöhnen mit Gott. Das heißt doch, ach so, versöhnt sind die anderen noch nicht. Sonst müsste ich sie nicht auffordern, sich versöhnen zu lassen. Und genau das steht auch im Kontext so da. Als Christus auf Erden war, hat er auch versucht, den Menschen das Evangelium zu sagen, sie mit Gott zu versöhnen. Den Auftrag haben wir in gewisser Weise jetzt übernommen, weil er nicht mehr persönlich auf Erden ist. Wir dürfen zu jedem sagen, du schau, der Weg zu Gott ist frei. Sag nicht, es ist irgendwas, was du noch tun musst, bevor du gläubig wirst. Gott sagt sogar zu dir, du sollst glauben. Er fordert nichts anderes vorher. Nein, Buße tun, an das Evangelium glauben. Was ich aber nicht sagen kann, bevor ich nicht sehe, dass der Bruder oder dass der Mensch oder Mann oder Frau, wer es auch immer ist, gläubig wird, er ist schon versöhnt. Ich glaube, Gott sagt es ganz klar nicht. Wenn ihr mal die anderen Stellen aus dem Wort Gottes heranzieht, werdet ihr sehen, dass es so liegt. Gott war so weit oder ist so weit zu sagen, ich rechne alles nicht zu, ich vergesse alles. Aber es führt nichts daran vorbei, dass jeder Mensch versöhnt werden muss mit Gott. Feinde wird es im Paradies bei ihm nicht mehr geben. Haben wir das ein bisschen verstehen können mit den Bildern aus dem Alten Bund? Dass wir springen dürften wie Mastkälber, weil er uns den Weg zu Gott bereitet hat. Und noch viel mehr. Er hat uns erlöst. Und wir lesen ja im Neuen Testament noch viele, viele andere Dinge. Die sind heute schon im Gottesdienst genannt worden. Dass wir jetzt Mitbürger sein dürfen, also quasi ein Bürgerrecht im Himmel haben, dass wir zum Leib Christi als Glieder dazugehören dürfen, wird natürlich hier jetzt nicht betrachtet. Aber wie groß ist doch Gott, dass er uns das schon geschenkt hat? Wer hätte sich das ausgemalt? Wer hat ihm vorher was gegeben oder ihn angeleitet, dass er sowas tut? Wie heißt es so schön in der Bibel, dann, wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. Darf ich zu jedem sagen, der gläubig geworden ist? Bei jemand anderem, muss ich sagen, kann ich nicht beurteilen, muss ich offen lassen. Wer da will, der komme und nehme vom Wasser des Lebens. Kann ich jederzeit sagen. Gibt es nichts, was da vorher noch getan werden muss. Auf der anderen Seite heißt es aber auch, und das sagt uns das Wort Gott auch ganz klar, Wort Gottes 3, Vers 36 im Johannesevangelium, wer nicht glaubt, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Auch das ist genauso wahr. Also nochmal, zusammenfassend, was bedeutet das für dich? Glaubst du an den Herrn Jesus? Dann darfst du auf beide Böcke schauen. Du darfst sagen, wunderbar. Der Zugang zu Gott ist frei. Es muss nichts mehr unternommen werden, damit da noch was aufgeschlossen wird. Und zusätzlich, der zweite Bock sagt dir, alle meine Sünden sind hinweggetan. Er hat uns vergeben nach dem Reichtum seiner Gnade. Gott wird diese Sünden nicht mehr erwähnen. Vielleicht glaubst du noch nicht an den Herrn Jesus, weiß ich nicht. Oder du triffst jemanden, der noch nicht an ihn glaubt. Dann gilt, wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Dann gilt, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Warum habe ich das heute so versucht zu unterscheiden? Ich fand einen Vers von einem Mann Gottes recht interessant, der versucht hat darzustellen, warum es wichtig ist, das nicht durcheinander zu bringen. Und er hat folgendermaßen geschrieben, also nämlich über die eine Wahrheit, dass jeder kommen kann, dass alle eingeladen sind, aber dass auf der anderen Seite gerettet werden die, die glauben. Er schreibt, bringt man diese beiden Wahrheiten durcheinander, so geht nicht nur die Genauigkeit des Wortes Gottes verloren, auch die Wahrheit wird beeinträchtigt, einerseits durch das mangelnde Verständnis über den freien Zugang zu Gott durch die von Gott bewirkte Sühnung, andererseits durch eine geringe Wertschätzung der Erlösung des Einzelnen. Und ich fand das sehr treffend. Es geht darum, dass man es unterscheidet, weil Gott es unterscheidet. Weil er sich Gedanken gemacht hat und weiß, was richtig und was falsch ist. Und für uns als Gläubige geht es darum, dass wir neu schätzen lernen, wie groß die Erlösung ist, die er durch Jesus Christus bewirkt hat. Und zwar hat er uns erlöst, nicht nur als Kollektiv, wie der Bruder das hier schreibt, sondern auch jeden Einzelnen ganz persönlich, wie es im Epheserbrief auch heißt, zur Sohnschaft, zur persönlichen, individuellen Beziehung. Vielleicht kannst du heute Nachmittag, das Wetter schaut ja jetzt nicht so aus, dass man vielleicht groß draußen was machen kann, mal neu drüber nachdenken, was mir wichtig geworden ist, was wir auf jeden Fall behalten dürfen. Es gab zwei Ziegenböcke, es gibt zwei Seiten des Evangeliums. Jetzt mal pauschal gesagt, die eine Seite, wie kann es möglich sein, dass der Mensch zu Gott kommt? Wie konnte Gott den Weg ebnen, auftun? Und die zweite Seite, was hat er mit meinen Sünden gemacht? Wir dürfen nie vergessen und sollen immer daran denken, und das ist jetzt auch mein Schlusswort, dass wir ihm immer neu danken sollen. Also ich denke gerade, die Briefe des Paulus sind immer ein schönes Beispiel, wenn er immer wieder neu Gott dankt für das, was er getan hat. Einmal Es wird vielleicht nicht mehr lange dauern, oder wir werden es jedenfalls erleben, ihr Brüder und Schwestern, wir werden es erleben, dass wenn wir mal sehen, wie groß dieses ist, diese Sündenvergebung, da brauchen wir keine Predigt mehr von mir, dann werden wir garantiert Gott auf Knien danken und sagen, unglaublich, was du getan hast für mich, ich war es nicht wert, aber du hast das Beste gegeben. Und ich glaube, wir werden in Anbetung hineinkommen, ohne dass wir groß angeleitet werden. Das wird uns klar sein. Und deswegen denken wir immer dran und danken wir ihm immer neu dafür als seine Kinder, was er für uns getan hat. Amen.